das politische Tagesinfo
von Radio Dreieckland aus Freiburg.
Ja, hallo liebe Leute in Freiburg und anderswo. Es gibt wieder eine Stunde lang Radio Dreieckland-Info. Wenn ihr Kritik, Anregungen oder sonst etwas auf dem Herzen habt, könnt ihr natürlich anrufen. Die Rufnummer ist 0761 31028, nochmal 0761 Freiburg 31028 und jetzt zur Themenübersicht.
Wir wollen selbstbestimmt wohnen, ohne die Reglementierung von Vermietern und Behörden. So die Leute, die in Bauwegen wohnen. Und weil sie von ihrem alten Platz vertrieben worden sind, besetzen sie heute einen Platz in Freiburg-Lehen. Um Wohnen geht es auch in unserem zweiten Beitrag, nämlich eine Hausbesetzung heute Morgen in Lörrach. Besetzt bzw. blockiert werden soll am 2. April der Freiburger Hauptbahnhof. Am 2. April werden wieder Rekruten zur Bundeswehr eingezogen. Die Bahnhöfe dienen hierbei als Sammelpunkte. Bundeswehr und neue Weltordnung? Ein Studiogespräch mit einem der Organisatoren. Die traditionellen Ostermärsche finden in der Region auch dieses Jahr statt, zum Beispiel in Lahr. Schwerpunkt des Ostermarsches in Lahr ist, den Opfern eine Stimme geben. Was das heißt, das wird Ulrike Buck sagen. Sie ist Mitorganisatorin des Lahrer Ostermarsches 1991. Die Studentin sei ihm in die Axt hineingelaufen und habe sich selbst verletzt, sagte Karl Polacek, FAP-Funktionär beim ersten Verhandlungstag am 20. März 1991. Heute war der zweite Verhandlungstag. Der Prozess ist jedoch geplatzt. Warum? Das erfährt ihr im folgenden Prozessbericht. Zum letzten Beitrag. 300 sowjetische Juden und Jüdinnen, die derzeit in Berlin leben, sollen abgeschoben werden, obwohl sie hier bleiben wollen. Heute Morgen forderte eine Kundgebung vor dem Berliner Innensenat ein Bleiberecht für alle. Ja, das heute Morgen angekündigte Interview mit Karam Keller über den Golfkooperationsrat, über dessen Funktionen, das hat leider nicht geklappt, beziehungsweise wir hatten keine Zeit mehr zu schneiden und den Beitrag vorzubereiten. Der muss also verschoben werden auf den nächsten Donnerstag.
Letzte Woche war hier im Info ein längerer Beitrag zu der Situation verschiedener Leute, die hier in Freiburg in Bauwegen oder Wohnmobilen leben. Seit längerem bemühten sich einige dieser Leute um einen Platz, auf dem sie die Möglichkeit haben, gemeinsam zu wohnen und zu leben. Aus aktuellem Anlass, nämlich der Besetzung eines neuen Bauwagenplatzes bei Lehen, werden nun einzelne Auszüge aus diesem Beitrag wiederholt.
Und für mich ist das im Wagenwohnen auch so eine Art Perspektive, wenn es möglich ist, dass wir hier einen Platz kriegen, wo man mit mehreren Leuten zusammenstehen kann, wo es möglich ist, dass man sich gegenseitig hilft, unterstützt, einfach so eine Wohnform und so eine Lebensform zu praktizieren.
Es ist Ende März, ist ja noch ein spezieller Termin. Könnt ihr mal kurz sagen, was es damit auf sich hat?
Ende März müssen die Bauwerke, die sich jetzt 5 Monate lang in der Legalität bewegt haben, auf einem Campingplatz in der Kurthäuserstraße, Jatzberg, Die müsse am 1. April morgens um 10 den Platz geräumt haben. Ja, und wir müssen halt alle weg da, ohne Perspektive. Wir haben versucht, mit der Stadt zu kooperieren. Etliche Anfrage, schriftlich, mündlich. Es kam von der Stadt nichts zurück. Und unser Eindruck ist, dass wir da halt völlig komplett ignoriert werden. Und wir müssen was tun.
Ja, welche Forderungen habt ihr zum Beispiel an die Stadt?
Dass man uns ein Gelände zur Verfügung stellt, wo wir mindestens 20 Wägen abstellen können. Was wirklich nur ein Bruchteil von den Wägen ist, die es wirklich in Freiburg gibt. Und wir wollen ein Gelände haben, das wir für uns selbst bewohnbar und gestalten können.
Nach Angaben des Leiters des Liegenschaftsamtes Freiburg-Binder stehen in Freiburg keine ausgewiesenen Flächen zur Nutzung als Wohnplatz für Bauwägen zur Verfügung. Für ihn heißt ein solcher Platz eh Landfahrerplatz, also eine vorübergehende Nutzung.
Da gibt es Probleme, das wissen wir. Die versuchen wir zu lösen jetzt mit dem Sozialamt, denn letztlich ist das ein Obdachlosenproblem, ja?
Verwaltungstechnisch also scheint dies ein Obdachlosenproblem zu sein. In der Wahrheit aber suchen die Leute in den Bauwägen einen Standplatz und nicht nur kurzfristig, sondern auf Dauer.
Herr Mehl vom Sozialamt äußerte sich damals folgendermaßen zu diesem Problem.
Natürlich nicht sagen, die Stadt Freiburg, aber um der menschlichen, humanen Seite willen, sehe ich nicht ein, dass wir gegebenenfalls unter irgendwelchen äußeren, günstigeren Bedingungen als jetzt, also es muss Wassererschließung, Abfallmöglichkeit sein, es muss ein normales Übernachten möglich sein und so weiter, würde ich zugeben wollen, dass ich es unterstütze.
Das Sozialamt hat ein Interesse daran, so war weiter herauszuhören, dass BauwerklerInnen nicht weiter auffallen. Es will kanalisieren und integrieren.
Wenn man den Gruppen nicht hilft, sind sie in der Innenstadt und sind irgendwo aggressiv und auch treten auf und belästigen eventuell die Leute, während wenn man sich ihnen zuwendet und mit ihnen spricht, erreicht man Verständnis.
Das zentrale Moment für die Grenzen des erwähnten gemeinsamen Verständnisses zwischen Sozialamt und BauwerklerInnen ist der Standort.
Kann ich in der Stadtmitte so ein freies Robinson-Leben, da und zwar schon gar nicht als Chef vom Sozialen Jugendamt, alleine vollziehen.
Lösungen außerhalb Freiburgs, einen Standplatz zu finden, sind dem Chef des Sozialamtes schon etwas näher.
Die jungen Leute können ja gut laufen und kriegen ja auch die Sozialhilfe und können eine Straßenbahn benutzen, nicht? Also
bei den lange Zeit erfolglosen Verhandlungen zwischen den Bauwäglerinnen und städtischen Behörden gab es heute Mittag dann ganz überraschend konkrete Ergebnisse. Die Bauwäglerinnen wurden aktiv und ließen Folgendes von sich hören. Etwa 15 Leute machten sich in ihren Bauwägen und Campingbussen auf den Weg und fanden schließlich in der Nähe von Lehn einen halbwilderten Platz. Seine Lage entspricht genau den Kriterien, die bereits vorhin von Herrn Mehl genannt wurden. Nicht zu nahe bei der Innenstadt, um eine Belästigung für die Stadt zu sein und mit fast idealem Straßenbahnanschluss. Eine der Besitzerinnen berichtet in einem Interview über die derzeitige Situation.
Ihr habt heute in der Nähe von Lehn einen Platz besetzt mit verschiedenen Bauwegen. Kannst du mal berichten, wie die Situation da gerade ist?
Also die Situation für Bauwegen überhaupt in Freiburg ist halt so, dass das Bauwagenbürgen ist halt nicht legalisiert und es gibt halt Plätze, die über den Winter genutzt werden, das heißt ein Platz, halt Campingplatz. Und ab 1. April muss der halt jedes Jahr geräumt werden. Und aus der Not raus haben sich jetzt halt die Leute zusammengefunden und haben heute in Lehn halt einen Platz besetzt zusammen. Also sind Leute, die wohnen in Bauwägen und in Campingwägen und in Bussen. Und jetzt sind wir da halt heute Mittag um 3 sind wir da drauf gefahren mit allen Wegen, was auch ziemlich ungestört verlaufen ist. Und waren da jetzt, oder sind da jetzt drauf und jetzt waren gerade vor 5 Minuten, war eine Streife da mit 2 Polizisten Und sie wollten dann halt von uns wissen, was das halt soll. Und ja, wir haben sie nicht reingelassen auf den Platz. Sie sind halt alle vorm Tor gestanden. Die wollten halt wissen, wem das gehört, wie das bezeichnet wird und was wir dort wollen. Und wir haben denen halt unser Flugblatt, unser doppelseitiges gegeben und gesagt, dass wir halt im Wagenlebende sind und einen Platz brauchen und auch schon in Verhandlungen mit der Stadt gewesen sind und bisher halt nichts gekriegt haben und dass wir jetzt halt uns den Platz genommen haben. Ja, und daraufhin sind sie dann wieder weggefahren.
Und seitdem habt ihr jetzt nichts mehr gehört?
Nö, das war jetzt gerade vor 5 Minuten. Und also, ja, wir haben denen dann halt unsere Flüge gegeben, da stehen ja auch Forderungen drauf und halt gesagt, dass wir halt gern mit der Stadt in Verhandlung treten möchten, also mit dem Böhme. Aber ich denke nicht, dass der heute noch kommt.
Also das heißt, dass denn jetzt vor Ostern wohl nicht mehr viel an Verhandlungen läuft?
Nö, also ich schätze mal, vielleicht werden sie immer mal gucken, so, weiß nicht, wie das so ist, aber denke ich eigentlich nicht, dass da sich vor den Start nächster Woche groß was tut. Aber wissen tue ich es halt auch nicht.
Und was macht er jetzt?
Und jetzt warten wir alle ganz hungrig auf die Volksküche, die eigentlich um 5 hätte schon anfangen sollen, die aber bis jetzt noch nicht eingetrudelt sind. Wahrscheinlich haben sie Schwierigkeiten, den Platz zu finden. Naja, und dann wollen wir Foki machen und in Fest und laden alle dazu ein, rauszukommen, uns zu besuchen. Und wenn heute nicht, dann morgen, übermorgen, das ganze Wochenende. Ja, und was gut wäre, das wäre, wenn dann halt auch am Dienstag, weil also wir halt schon das so einschätzen, dass wir das Wochenende Ruhe haben, das ganze Osternwochenende, dass halt am Dienstag vielleicht viele Leute nochmal rauskommen, so tagsüber. Das wäre auf jeden Fall gut.
Als Nachtrag noch eine Information, wie der Platz zu erreichen ist. Und zwar erreichbar ist er über den Park-and-Ride-Parkplatz bei der Padua-Allee in Lien. Und da ist so ein Tierweg, über den dann der Platz erreichbar ist. Müssen die Leute halt suchen.
Besetzt wurde heute ein Haus in der Lörracher Innenstadt. Eine krasse Wohnungsnot gibt es auch in Lörrach. Bei 47.000 Einwohnern suchen 7.500 Menschen eine Wohnung. Wie üblich geht es der Stadt Lörrach nicht vorrangig um die Beseitigung der Wohnungsnot, sondern auf dem Areal, wo auch das besetzte Haus drauf ist, soll in Zukunft ein Einkaufszentrum entstehen. Seit 4 Jahren stand das Haus daher schon leer, was sich heute Morgen um 8 Uhr änderte.
8 Uhr nach dem Frühstücken sind wir da zusammen hin. Da haben ein paar Leute die Tür aufgemacht, dann sind wir alle rein. Dann haben wir uns das Haus angeguckt und haben uns gefreut, dass die Polizei nicht vor uns da war. Was wir eigentlich auch ein bisschen befürchtet haben, dass irgendwo die schon was mitkriegen. Aber es war alles nicht der Fall. Und da sind wir da rein und haben angefangen aufzuräumen, sauber zu machen. Und nach einer Viertelstunde so ist die Polizei da mal gekommen, hat geguckt, was da los ist.
Die Bullen zogen dann glücklicherweise bald wieder ab. Die Besetzer und Besetzerinnen haben derweil schon eine Monatsmiete überwiesen und fordern einen Mietvertrag. Derzeit befasst sich die Stadt mit der Besetzung. Soweit wir wissen, ist noch keine Entscheidung getroffen worden. Wie die Besetzerinnen sich ihre Zukunft im stadteigenen Haus vorstellen, dazu folgendes.
Also es sieht so aus, dass 9 Leute jetzt in das Haus einziehen. Und man ist jetzt gerade noch am Überlegen, wie man das Ganze mit den Installationen so machen tut, weil die Stadt hat das Wasser abgestellt und der Strom ist abgestellt, es sind keine Zähler. Das Gas ist auch nicht drin, also das muss man alles neu machen. Aber wir haben da einen Elektriker und einen Installateur, der in das Haus einziehen will, die also da schon kompetent sind, um die Sachen wieder auf Vordermann zu bringen. So die Resonanz in der Stadt, die ist im Augenblick total gut, gell? Also alte Leute kommen, die auch in der Straße wohnen und meinen so, ja, wir haben noch was im Keller, das könnt ihr haben, gell? Und zeigt es den Leuten von der Stadt mal, das stand lang genug leer. Und das ist eine total gute Resonanz. Gerade neben unserem Haus sind ein paar Bauarbeiter, die haben uns ja auch schon ein paar Tipps gegeben, wie man es am geschicktesten macht und sind ganz gut drauf.
Die Besetzer und Besetzerin planen dort also ein Wohnprojekt. Bisher hatte die Stadt jeden Nutzungsantrag mit der Begründung abgelehnt, eine Renovierung käme zu teuer. Sie würde nämlich 100.000 D-Mark kosten. Der eigentliche Hintergrund scheint aber zu sein, dass die Stadt ein Teil oder das ganze Haus abreißen lassen will, um die Zufahrt ins Innere des Areals zu verbreitern.
Und das ist ein Gebiet, wo überbaut werden soll. Das Gebiet heißt Rumpel-Areal. Und die Planung ist eigentlich ja so weit wie vor 3-4 Jahren, und zwar null und nichtig. Die Geschichte und Hintergrund davon ist, die Stadt hat einen Finanzier gehabt, und das war Sass Nanz. Und die wollten das Ding überbauen und so, ja, eine Luxuseinrichtung mit viel Glas und viel Pomp, wollten sie das Areal aufmutzen.
Und wer ist Sass Nanz?
Sass Nanz, die sind in Stuttgart. Und es ist ein Bauherr, die so viele Projekte machen, so Einkaufsprojekte und so. Und die sind jetzt eben abgesprungen.
Einkaufszentren meinst du?
Ja, Einkaufszentren. Und die sind jetzt abgesprungen, weil in Lörrach wurde dieses Projekt gekippt im Gemeinderat. Und die sind nach Weil am Rhein ins Rheinzentrum. Das ist ein ganz großes Einkaufszentrum, das vor der Grenze steht. Und das ist eigentlich ein Betongebäude ist. Das auf altem Fabrikgelände steht. Das ist riesengroß. Und die sind abgesprungen und ja, das Haus in der Kirchstraße, das steht eben jetzt 4 bis 5 Jahre leer. Und es wird noch mindestens weitere 2 Jahre leer stehen, weil die eben mit der Planung und die haben überhaupt keine Pläne mehr dafür. Die wissen nicht, wer es finanzieren tut.
Parallelen zu Freiburg sind ja leicht zu finden und hoffentlich auch schon aufgefallen. Zum Beispiel auch die Stadt Lörrach will ihre Innenstadt schick machen, errichtet zum Beispiel in der Fußgängerzone für 300.000 Mark ein völlig unnützes Tor. Zum Vergleich 100.000 Mark soll die Renovierung eines Hauses kosten und alles natürlich dem Einzelhandel zuliebe. Eine weitere Parallele, hochgespannte Pläne der Stadt werden durch Widerstand hinausgezögert, ähnlich wie hier die KTS. Und Menschen greifen gegen städtische Politik zur Selbsthilfe, nehmen sich, was ihnen fehlt, den Platz zum Wohnen.
Aktionen zum Rekruteneinzug sollen am kommenden Dienstag in Freiburg stattfinden. Treff ist um 8.30 Uhr im Bahnhof. Im Studio ist jetzt jemand aus dem Vorbereitungsteam. Warum Aktionen gegen den Rekruteneinzugstermin am Dienstag?
Ja, Aktionen gegen Rekruteneinzug haben eine relativ lange Tradition. Also es war üblich, dass bei diesen vierteljährlichen Einzügen immer Flugblätter verteilt wurden an die Rekruten und auch an die Passanten, um auf die Einberufung aufmerksam zu machen. Und jetzt nach dem Golfkrieg und nach dem, was sich als neue Rolle für die Bundeswehr abzeichnet, einfach als eine ziemlich aggressive Armee, auch die dann außerhalb der NATO in der Dritten Welt zum Beispiel eingesetzt wird, ist es wichtig geworden, oder wird halt diskutiert, dass man zunehmend mit Aktionen auch jetzt gegen die Bundeswehr vorgeht, was vorher in dem Rahmen nicht so der Fall war. Und was ebenfalls noch eine wichtige Rolle spielt, ist, dass die Aktion sich nicht nur gegen die Bundeswehr jetzt als Einrichtung richtet, sondern auch gegen die Wehrpflicht, weil sich ja an dem Tag auch die Wehrpflicht vollzieht. Und in dem Zusammenhang wollen wir auch auf die allgemeine Dienstpflicht hinweisen, die noch in den Schubladen rumliegt und die dann die ganze Bevölkerung einbeziehen soll. Das sind so die beiden Tops.
Aber besteht nicht die Gefahr, dass die Aktion missverstanden wird und die Rekruten sich persönlich angegriffen fühlen?
Also die Gefahr ist natürlich schon drin, dass die Rekruten weniger, weil sie geil auf den Bund sind, sondern einfach, weil das etwas ist, was ihnen vielleicht nicht so in ihr Wertesystem reinpasst, dass da Leute kommen mit Flugblättern, Transparenten und womöglich den Zug blockieren, dass sie dann anfangen, ja, stinkig zu werden. Auf der anderen Seite denke ich aber gerade auch, weil viele unzufrieden sind und es früher immer der Fall war, dass sie sehr gerne Material genommen haben, Infosachen, die wir ihnen gegeben haben, dass es schon drin ist, dass sie sich ein Stück weit auch mit der Aktion solidarisieren, wenn also begleitend zur Blockade auch was läuft, also dass die Rekruten mit einbezogen werden dann auf dem Bahnsteig.
Ja, gestern Abend gab es ja ein Vorbereitungstreffen zu der Blockade am Dienstag. Wie groß war denn die Resonanz und wird es zu einer Blockadeaktion kommen?
Also die Resonanz war natürlich nicht so groß wie jetzt bei den Blockadetagen während dem Golfkrieg. Das liegt sicher auch an den Ferien, weniger an den Termin, also an der Brisanz von dem Termin. Ich denke aber, dass man nach dem, was gestern an Leuten und an Gruppen versammelt war, für den 2. April, für die Blockade schon mit, würde ich jetzt mal sagen, 50 mindestens rechnen kann und Tendenz aufwärts. Wobei man ja auch, denke ich, für jetzt die Blockade nicht so schrecklich viele Leute braucht. Also wenn jetzt manche Leute hören, 50 nur, was, bei der Deutschen Bank waren wir 200, also so viel werden wahrscheinlich, sind auch gar nicht nötig, sage ich jetzt mal.
Und wie verhaltet ihr euch bei eventuellen Polizeieinsätzen? Habt ihr da was besprochen?
Also jetzt bei der Frage von Verhaftung bei der Blockade, wenn du darauf anspielst, ist es so, dass es ein paar wenige gab, die schon überlegt haben, sich vielleicht verhaften zu lassen. Nicht mal. Also es war eigentlich so, dass die Diskussion war, machen wir wie immer oder wie bislang Stehblockaden. Und wenn es dann zu Polizeieinsätzen kommt, dass man sich ankettet, einfach damit niemand rausgegriffen wird und es halt dann zu einer Rangelei oder zu einer Drängelei kommt. Es war aber auch so, dass manche Leute also erwogen haben, vielleicht hinzusetzen, also eine Sitzblockade zu machen, dass die sich aber nicht wegtragen lassen wollen.
Ja, dann hätte ich noch eine Frage. Was ist, wenn es Leute gibt, die nicht blockieren wollen? Sind eventuell auch andere Aktionen geplant, wo vielleicht Leute daran teilnehmen können, die einfach diesen Schritt der Blockade noch nicht gehen wollen?
Also dafür ist es auf jeden Fall wichtig, das wollte ich auch nochmal sagen, weil ein bisschen so die Blockade, was ja auch richtig ist, im Vordergrund jetzt in der letzten Zeit gerückt ist, dass auch wirklich Leute kommen, die auf dem Bahnsteig selber oder auf dem Bahnhof selber einfach da sind, um einmal Präsenz zu zeigen, sei es, dass sie irgendwelche Sandwiche umhaben, Transparente haben, dass Flugblätter verteilt werden, dass einfach, weil die Blockade vielleicht einfach, weil ein Bahnhof ein ziemlich unübersichtliches Teil ist, auch nicht so auffällt und es sicherlich auch nicht so gut ist in der Öffentlichkeit, wenn irgendwo vor der Lokomotive ein paar Leute sind und im Bahnhof selber darauf gar nicht hingewiesen wird. Also insofern wäre es schon wichtig, dass auch Leute kommen, die nicht blockieren wollen und dann im Bahnhof selber auf die Aktion aufmerksam machen und auf den Rekruteneinzug.
Hast du schon einen Überblick, welche Gruppen daran teilnehmen?
Also bei mir, also ich muss jetzt ehrlich sagen, also es ist auf jeden Fall so, dass die Gruppen, die bislang immer dabei waren, also Friedensbüro, Deutsche Friedensgesellschaft da sein wird und ansonsten werden die Leute da sein im Großen und Ganzen, die auch die Blockaden während dem Golfkrieg gestaltet haben. Plus dann noch hoffe ich, dass noch Gruppen dazukommen, die halt auf dem Aufruf drunter stehen und dann nicht mitblockieren, aber halt während auf dem Bahnhof dann da sind.
Also auf jeden Fall kann man sagen, es wird am Dienstag schon einiges los sein in Freiburg am Bahnhof und ja, also ich denke auch,
Ja, ich wollte mal was fragen. Und zwar, das macht ja wenig Sinn, wenn nur in Freiburg was passiert. Ist auch für andere Städte was angekündigt? Hast du da Infos drüber?
Ja, also das ist eine bundesweite Aktion. Muss auch dazu sagen, dass die Presse ganz gut darauf reagiert. Also es wird ein Fernsehteam an dem Tag auch da sein auf dem Bahnhof und auch Rundfunk. Bundesweit, soweit ich informiert bin, ist es so, dass in Berlin, Heidelberg, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Köln, Marburg, das sind jetzt Städte, wo ich weiß, dass ziemlich sicher auf eine Blockade hingearbeitet wird. Das sind etwa nochmal so viele Städte, auch nochmal 6, 7, 8, die eine Blockade auch erwogen haben. Also es wird auf jeden Fall ziemlich viel an Behinderung laufen und es werden sicher auch in sehr vielen Städten auch Aktionen laufen, die vielleicht jetzt nicht Blockaden also mit einschließen, aber Theatersachen oder andere Arten von Behinderung dann, dass mir irgendwie ein Zug reingeht oder so.
Die Erfahrung bei der letzten Aktion, die am Bahnhof stattgefunden hat, die Erfahrung mit der Presse, die waren ja da eher schlecht.
Also mir ist auch klar, also auch die Erfahrung, die ich gerade mit weniger jetzt mit der Printpresse gemacht habe, auch mit dem Rundfunk, es ist nicht so, dass die auf unserer Seite stehen, mal abgesehen von Radio Dreikland. Aber also ich meine, es geht ja nicht darum. Also ich finde es einfach prinzipiell gut, dass die Presse ein Interesse an der Sache zeigt, weil diese Rekruteneinberufungen, die sind halt immer nur dann erwähnt worden in der Presse, dass jetzt sowas stattgefunden hat und nicht irgendwie in einem kritischen Licht, obwohl das eigentlich eine Sache ist, die ich ziemlich kritisch finde, was da passiert. Und dass jetzt die Presse so ein Interesse dran hat an diesen Aktionen, mir ist auch klar, dass die sicherlich sich ihre eigene Objektivität über die Sache konstruieren wird, die dann wahrscheinlich auch einiges unter den Tisch fallen oder in ein bestimmtes Licht rücken wird. Aber ich finde es prinzipiell einfach gut, dass viel Presse kommt und über diese Aktion berichtet, als wie wenn das dann nur ja, unter uns bleiben wird, also die Öffentlichkeit nur auf dem Bahnhof wäre.
Kannst du vielleicht nochmal Treffpunkt sagen und wann es losgeht?
Also die Leute, die jetzt gestern nicht auf dem Vorbereitungstreffen waren, was nicht so schlimm ist, die können kommen zum Bahnhof ab 8.30 Uhr. Da werden Leute da sein auf dem Bahnhof. Die wird man dann auch ziemlich leicht erkennen, denke ich, an Transparenten oder Sandwiches. Und die kann man dann fragen, die wissen dann, wie man sich in eine Blockade einklinken kann.
Also nochmal konkret, 2. April, 8.30 Uhr am Bahnhof, ja, am Hauptbahnhof hier in Freiburg. Was wünscht ihr euch denn so Ergebnis dieser Aktion?
Also was ich mir konkret wünsche, ist, dass dieser Zug, mein abfahren wird er irgendwann, das ist klar, aber halt möglichst spät und so, dass der Fahrplan zumindest was dieser Militärfahrplan für den Tag angeht, dann ein bisschen durcheinander kommt, auch bundesweit. Und dass das schon spürbar ist.
Gut, dann erstmal danke.
¡Suscríbete al canal!
Ja, bleiben wir bei Aktionen in der Region. Die traditionellen Ostermärsche finden auch dieses Jahr statt, auch hier in der Region. Am Montag, den 1. April in Lörrach bzw. Basel, am Samstag, den 30. März in Lahr. Der Auftakt des Lahrer Ostermarsches ist um 11 Uhr am Schlossplatz in Lahr, das ist in der Innenstadt. Stationen sind der Friedrich-Ebert-Platz in Lahr, an dem Kreuze aufgestellt werden. Eine weitere Station ist das Verwaltungsgebäude der Firma Imhausen. Da wird es einen Beitrag zu Rüstungsexporten geben. Und als letzte Station das Hauptquartier der kanadischen Streitkräfte in Lahr. Während das DGB-Flugblatt zum Ostermarsch 91 in Lahr mit den Worten Frieden, Gerechtigkeit, Zukunft mobilisieren will, spricht die Mitorganisatorin Ulrike Buck aus Lahr von einem anderen Schwerpunkt.
Der Schwerpunkt des Lahrer Ostermarsch 1991 in Lahr haben wir uns als im Zeichen der Trauer vorgestellt, und zwar den Opfern eine Stimme geben. Und dieses Geschehen der letzte Woche und Monate und was ja eigentlich im Prinzip immer noch anhält, das beschäftigt uns eben nach wie vor. Und mir habe eben dann gedacht, dass wir auch diesen Menschen, die jetzt da eben einmal im Jahr diese Demonstration machen, diesen Ostermarsch mitmachen, und dass wir denen einfach klar machen, dass wir auf der Seite der Opfer sind, dass wir diesen Krieg aus der Perspektive von unten eben sehen, dass das ja ein Krieg war, der uns doch mehr oder weniger als gerechter oder gerechtfertigter Krieg dargestellt worden ist, als opferloser Krieg. Und wir an die Opfer, von denen man ja einfach noch immer nicht weiß, wie viel es ungefähr sind, aber man kann sich so etwa vorstellen, bei 100.000 Bombeneinsätzen, wenn ich mir nur vorstelle, bei jedem Bombeneinsatz ein Mensch, dann sind es schon 100.000, und das kann man sich ja schon fast nicht mehr vorstellen, dass man an die alle erinnern wolle.
Was heißt denn Krieg mit Perspektive von unten für euch?
Die Perspektive, die wir gezeigt gekriegt haben in diesem sogenannten Mädchenkrieg, war ja die der Bomberpiloten. Also die Perspektive der Täter. Und wir sehen das eben, oder wir wollen uns ganz bewusst auf die Seite der Opfer stellen. Und ich als Frau muss sagen, ich sehe das auch diesen Krieg eben als absoluter Männerkrieg. Und Frauen sind da zum Beispiel auch die unsichtbaren Opfer. Denn selbst wenn sie nicht tot sind, wenn sie nicht erschlagen sind, vielleicht vom herabstürzenden Gebäudeteil oder so, dann sind sie zumindest obdachlos, sie sind ausgebombt, sie sind allein gelassen mit der Sorge um ihre Kinder. und sie müsse irgendwie den Alltag organisieren. Sie müsse für Lebensmittel, für Wasser, für Milch und so weiter sorgen. Und sie müsse noch das eigene Entsetzen unterdrücken, um den Kindern noch ein bisschen Geborgenheit zu vermitteln oder Rest. Also auch das sind für mich, auch die Überlebenden sind für mich Opfer.
Und was heißt denn das für eine praktische Konsequenz, zu sagen, wir stellen uns auf die Seite der Opfer?
Für uns heißt es einfach weitermachen mit dem, was wir ohnehin hier als kleine Gruppe natürlich tun, eben verstärkt weitermachen in unserem Kampf gegen die Militärstratege, gegen die Kriege der Zukunft, die ja jetzt, wenn man das als Exempel sieht, was da statuiert worden ist, wahrscheinlich Nord-Süd-Kriege sein werde. Es heißt auch übrigens, in unseren Lebenszusammenhängen eben immer wieder zu prüfen, was ist ökologisch und sozial verträglich. Nein sagen zu den lebensfeindlichen Prinzipien unserer Konsumgesellschaft, uns politisch einmischen. Für uns, aber eben auch für die, die es nicht mehr können oder die es überhaupt nicht können. Und das heißt, den Opfern eine Stimme geben.
Was wünschst du dir denn jetzt vom diesjährigen Lara Ostermarsch?
Natürlich, dass so viele Menschen wie möglich zu uns kommen. Die bürgerliche Presse, die nimmt uns nicht wahr, außer halt der Polizei, ne, die halt dann auftaucht, haben wir eigentlich keine Öffentlichkeit. Und ich wünsche mir, dass so viele Menschen wie möglich kommen, dass auch die Presse berichten muss, auch. Und wir einfach vielleicht auch die Menschen wieder motivieren, die eigentlich am Anfang dieses Krieges zu uns gestoßen sind. Es waren plötzlich sehr viele, die eben Angst hatten um sich, um unsere Natur, auch hier, um ihre Kinder und die dann sehr schnell eigentlich wieder weggeblieben sind, weil sie gemerkt haben, es geht ja vielleicht gerade noch an uns vorbei. Die ökologische Katastrophe wird vielleicht sich nur dort, in der Region dort abspielen. Auch mein Sohn braucht nicht unbedingt da hin. Und dann war das Interesse sehr schnell eigentlich wieder erlahmt, dass man auch da noch einmal die Menschen aufrüttelt und dass die vielleicht auch weitermachen.
Also der Lara Ostermarsch am 30. März, 11 Uhr am Schlossplatz in der Lara Innenstadt. Und dann noch der Ostermarsch Lörrach-Basel. Da ist Treffpunkt Ostermontag, also der 1. April 1991, 9.30 Uhr am Bahnhofsplatz in Lörrach. Und dann geht's weiter nach Basel. Dort trifft sich Mensch dann um 10.30 Uhr auf dem Osterfriedensmarsch, zum Osterfriedensmarsch nach Basel. Am letzten Mittwoch, den 20. März, war erster Verhandlungstag gegen den FAP-Funktionär Karl Polacek. Die FAP, die Freie Arbeiterpartei, ist eine faschistische Organisation und betreibt in der BRD 4 Schulungszentren für den Nachwuchs. Ein Schulungszentrum liegt in Mackenrode bei Göttingen und dort wohnt auch Karl Polacek. Sein Haus dient als Zentrum, als Treffpunkt für FAP-Faschisten, um von dort aus Aktionen zu planen und durchzuführen. Karl Polacek ist angeklagt, weil er im Juni letzten Jahres eine Frau angegriffen hat, die ein Faschistentreffen in Mackenrode beobachten wollte. Genauer gesagt, es waren insgesamt 4 Frauen, die von Polacek und Oliver Simon, ebenfalls FAP-Mitglied, angegriffen wurden. Wie gesagt, erster Verhandlungstag gegen Polacek war der 20. März, heute war der zweite Verhandlungstag. Polacek hat die Frau mit einer Axt angegriffen, behauptet aber, sie sei in die Axt hineingelaufen und habe sich selber verletzt. Trotz dieser absurden Darstellung lautet die Anklage auf gefährliche Körperverletzung, nicht versuchter Totschlag. Im Folgenden jetzt der Bericht vom zweiten Verhandlungstag. Gleich vorneweg, der Prozess ist geplatzt, weil Polaceks Anwalt Klaus Kunze die Verteidigung niedergelegt hat, weil er angeblich bedroht wurde.
Der ist dann halt gleich ziemlich am Anfang geplatzt. Und zwar war das so, dass der Anwalt von Polacek, der Klaus Kunze aus Uslar, der hat sein Mandat niedergelegt. Der ist auch gar nicht selber gekommen, sondern hat das ja durch einen Telefax durchgegeben, hat da so eine Erklärung abgegeben, dass er halt ja angeblich irgendwie bedroht wird oder bedroht werden könnte, weil er verdächtigt wird, die politischen Anschauungen von seinem Mandanten da zu teilen und so weiter und so fort. Halt ziemlich lange Erklärung. Und wo halt gleichzeitig aufgeführt war, dass Polacek unbedingt einen Anwalt braucht. Also hat er halt geschrieben und aus welchen Gründen, das war so ein Paragraphendschungel, aber dass er das halt auf keinen Fall macht. Und dadurch ist dann der ganze Prozess geplatzt, weil dann klar, also es ist klar, dass bei so einer Tatschwere, dass da kein Angeklagter ohne Anwalt sein darf. Das geht halt juristisch nicht. Und ja, dann gab es zwar eine Verhandlungspause und nochmal überlegen, aber als es dann wieder losging, war das auch klar. Und das bedeutet halt jetzt, dass das alles im Sommer irgendwann dann nochmal ganz von vorne losgeht. Und das war halt eine ganz klare Verzögerungstaktik von denen, weil heute wären halt die Chancen ziemlich gut gewesen, dass das zu Ende geht. Und gleichzeitig war aber die Stimmung ziemlich stark gegen Polacek.
Die Prozessbeobachterin schätzt die Verschiebung des Prozesses als einen taktischen Zug ein, denn wie gesagt, die Stimmung war gegen Polacek. Für das Taktieren spricht auch die Erklärung von Polaceks Anwalt, in der er ellenlang erklärt, warum Polacek unbedingt einen Anwalt braucht, nur er eben nicht dazu bereit ist. Das lief ganz klar darauf hinaus, den Prozess platzen zu lassen, und Polacek hat sich eins gegrinst, so die Prozessbeobachterin. Die Nebenkläger haben in diesem zweiten Verhandlungstag noch einmal darauf hingewiesen, dass Polaceks Anwalt Klaus Kunze sehr wohl politischer Mitstreiter von Polacek ist. Kunze verteidigt schon seit Längerem die Faschisten in Göttingen. Sie, also die Nebenkläger, halten die Verschiebung des Prozesses für falsch, haben aber juristisch keine Chance. Weiterhin kündigten die Nebenkläger an, dass sie eine Änderung der Anklage vorbereiten. Anklage war ja bislang gefährliche Körperverletzung und soll nach Willen der Ankläger auf versuchten Totschlag geändert werden, was schon zweimal von der Staatsanwaltschaft abgeschmettert wurde. Ein neuer, konkreter Termin für den Sommer steht jedoch noch nicht fest.
Fight with immigrants, and outnumber them. Fight.
Ja, und das waren die Blaggers mit The House of the Fascist Scum. Die Musik vorher war von Julio Cageta, das wohl eine baskische Gruppe ist. Mehr können wir dazu nicht sagen. Weiter geht's mit dem nächsten Beitrag.
In Berlin leben im Moment 300 jüdische Menschen, die über Israel in die BRD eingereist sind. Seit einigen Wochen gibt es heftige Auseinandersetzungen über die Situation dieser jüdischen Menschen. Sie wollen in Berlin bleiben. Der Senat von Berlin will sie aber zumindest ab 1. April nicht mehr mit Sozialhilfe versorgen, von der sie mindestens zum Teil im Moment abhängig sind. Nun gab es heute um 11 Uhr eine Kundgebung vor dem Berliner Innensenat mit der Parole oder mit der Aufforderung: keine Abschiebung sowjetischer Jüdinnen und Juden nach Israel. Kannst du vielleicht kurz etwas von dieser Situation erzählen?
Also die Kundgebung hat praktisch nicht stattgefunden. Es hatten sich vor dem Berliner Innensenat am Fährberliner Platz ca. 30 bis 40 Leute nur eingefunden und etwas Presse, weil durch die ganz konkrete neue Situation Unsicherheit entstanden war, ob wir noch vor dem richtigen Ort stehen, dem Berliner Innensenat. Weil seit Dienstag ist eigentlich klar, dass der Berliner Innensenat nicht mehr kompetent ist, über die Situation der sowjetischen Jüdinnen und Juden, die zurzeit in Berlin sind, zu entscheiden. Er hat es weitergegeben an die Bundesregierung.
Das heißt also, es wird auf einer höheren Stufe inzwischen verhandelt.
Ja.
Und du weißt aber im Moment noch nicht genau, wie da entschieden werden kann.
Nein, also weil bisher ist es so gewesen, dass der Berliner Innensenat zuständig war. Es hat dann ziemlich viel Wirbel darum gegeben, weil die sowjetischen Jüdinnen und Juden nach Israel abgeschoben werden sollten. Am Dienstag hat es ein Gespräch gegeben von den mit den Einwanderern der jüdischen Gemeinde und den Berliner zuständigen Stellen, wo sie nochmal aufgefordert wurden, zurückzugehen nach Israel, weil sie auch die israelische Staatsbürgerschaft besitzen. Die Jüdinnen und Juden wollen aber in Berlin bleiben. Sie sind auf 10 unterschiedliche Heime aufgeteilt und fordern praktisch die Anerkennung als Flüchtlinge.
Kannst du etwas sagen, ob möglicherweise Druck auf die Menschen ausgeübt wird?
Also es hat Druck gegeben, sowohl von der jüdischen Gemeinde in Berlin als auch von der israelischen Botschaft, die auch zu einem Gespräch am Mittwoch mit den Anwälten der betroffenen sowjetischen Jüdinnen und Juden als auch mit denen selber Treffen stattgefunden hat. Und sie sind ziemlich unter Druck gesetzt worden. Ihnen ist gesagt worden, sie sollen zurückgehen. Es wäre undankbar, wenn sie sich hier aufhalten, dass sie hier den zuständigen Stellen zur Last fallen würden. Aber eigentlich haben sie schon ziemlich viel Öffentlichkeit geschaffen für ihre Probleme, sodass das nicht so einfach ist, sie einfach abzuschieben.
Sie sollen, wenn sie nach Israel gehen, auch offensichtlich in die besetzten Gebiete, in die neuen Siedlungen transportiert werden dann?
Das ist eigentlich unklar. Es ist so, dass im Moment den sowjetischen Einwanderern ziemlich viel Geld geboten wird, die in die besetzten Gebiete ziehen. Es werden ihnen sehr billige Kredite zubewilligt, zwischen 20 und 40.000 Mark, was erstmal für Leute, die praktisch kein Geld haben, sich viel anhört. Und also mit so einem Bonus, dass wenn sie sich da ansiedeln, dass sie die zu geringen Konditionen bekommen. Und es ist aber eigentlich auch egal, weil ob sie nun in den 48er-Gebieten oder in den 67er-Gebieten angesiedelt werden, sie bilden halt ein Potenzial, was es Israel ermöglicht, die Vertreibungspolitik gegen die Palästinenser weiter auszudehnen.
Deswegen ist möglicherweise auch das Interesse der israelischen Botschaft und auch der jüdischen Gemeinde in Berlin so groß, dass die Menschen nach Israel gehen. Nun gibt es aber andererseits auch eine jüdische Organisation, die sich für diese Begehren der Menschen aus der Sowjetunion einsetzt.
Ja, das ist das Yisroel, das ist praktisch die jüdische Gemeinde aus Ostberlin, die immer noch existiert und die sich auch für die Interessen dieser Einwanderer, die jetzt in Berlin sich befinden, einsetzen.
Und wie sieht das genau aus? Kannst du etwas Genaues dazu erzählen?
Ich weiß nur, dass sie auch gestern Abend auf einem Treffen bei Asyl e.V. waren und sie wollen zur Not auch Wohnungen suchen, um die sowjetischen Einwanderer und Einwanderinnen unterzubringen und wollen eine Öffentlichkeitsarbeit machen und ganz konkret die Leute hier unterstützen. Sie fordern auch, dass nicht mehr diese Direktflüge stattfinden von der SU direkt nach Tel Aviv, sondern die Ausreisenden selber über ihr Reiseziel entscheiden können.
Du hast zu Anfang gesagt, es war bei der Kundgebung heute waren etwa nur 25 Menschen da. Worauf führst du dieses zurück?
Es war eine Unsicherheit entstanden, ob der Innensenat überhaupt noch der Ansprechpartner ist. Also es ging darum, vielleicht jetzt zu einer entsprechenden Bundesbehörde zu gehen, die nicht gleich so bei der Hand war. Aber eigentlich denke ich, dass das unsinnig ist, weil es generell darum geht, dass die sowjetischen Auswanderer hier nach Berlin einreisen können.
Es liegt also möglicherweise nicht daran, dass es schwierig ist, dieses Thema zu begreifen und vielleicht auch eine Solidarität dazu auszudrücken.
Also im Moment, in den letzten zwei Wochen, war das gerade ganz gut angelaufen, weil zum ersten Mal die Möglichkeit da war, auch dem Vorwurf antisemitisch zu sein, wenn man sich gegen Israel ausspricht, durch eine ganz konkrete Unterstützung der sowjetischen Jüdinnen und Juden, die hier in die BRD kommen, dem entgegenzutreten. Und deshalb haben sich eigentlich ziemlich viele Leute direkt engagiert.
Schluss dann noch mal ein Hinweis für die Leute, die sich mit der Platzbesetzung von Bauwagenleuten solidarisieren möchten und die da hingehen möchten. Im Moment läuft ja noch die Volksküche dort. Zu erreichen ist der Platz über die Sundgauallee in Richtung Padua-Allee und über die große Kreuzung rüber. Hinter der großen Kreuzung ist links ein großer Park-and-Ride-Parkplatz. Und von dort geht dann parallel zur Padua-Allee ein Radweg in Richtung Dreisam. Nach 100 Meter etwa geht von dort rechts ebenfalls ein Weg ab. Und von dort ebenfalls nach 100 Meter ist etwa der Platz, wo die Bauwegen rumstehen im Moment.
Ja, wenn ihr jetzt losfahrt, kriegt ihr auf jeden Fall noch die Volksküche mit. Weil, wie wir gerade erfahren haben, sind die noch am Kochen. Die Volksküche ist noch nicht mal da. Obwohl die angeblich schon um 17 Uhr anfangen sollte. Aber es hat jedenfalls schon ganz lecker gerochen und also wer jetzt startet, kann hin.
Ja, und der letzte Veranstaltungshinweis. Die Ostermärsche, die ich schon eben erwähnte. Der eine am Samstag, 30. März in Lahr. Beginnt um 11 Uhr in der Laaer Innenstadt, auf dem Schlossplatz nämlich. Und der zweite Ostermarsch, der 10. internationale Ostermarsch im Dreieckland nämlich. Mensch trifft sich da um 9.30 Uhr in Lörrach, also der ist am Ostermontag, den 1. April 1991. um 9.30 Uhr beim Bahnhofsplatz in Lörrach, um 10.30 Uhr Osterfriedensmarsch nach Basel, 11 Uhr Grenzübertritt Rien steht hier und um 13 Uhr soll dann die Abschlusskundgebung sein. Das ist also am Ostermontag, internationaler, der 10. internationale Ostermarsch im Dreieckland.
Ja, und wir sind jetzt eigentlich völlig fertig. Allerdings ist die nachfolgende Internationalismus-Redaktion noch nicht anwesend. Deswegen werden wir wohl noch ein wenig Musik weiterspielen. Aber trotzdem machen wir unseren üblichen Abspann von unserem Info. Wünschen euch Friede, Freude und nicht allzu viel Eierkuchen.
Das politische Tagesinfo
von Radio Dreieckland aus Freiburg.